Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Reihe Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Heute sprechen wir in unserem Podcast mit Moritz Koch. Er ist Vorsitzender im Verwaltungsrat der Industriedienstleistungsfirma Käfer. Seit Anfang letzten Jahres ist er aber auch Geschäftsführer der Beteiligungsholding Währing. Und das ist heute unser Thema, die Family Holding. Also ein besonderes Konstrukt und in diesem Fall insbesondere um das langfristige und vor allem ehrgeizige Wachstum des Familienunternehmens sicherzustellen. Aber auch um Risikomanagement für die Gesellschafter zu betreiben, um Steuervorteile zu nutzen und um die Unternehmensnachfolge zukunftssicher zu gestalten.
Die Transaktion, die wir bei Käfer durchgeführt haben, hatte eigentlich zwei Ziele, nämlich die Erhöhung des Eigenkapitals und die Schaffung neuer Entwicklungsmöglichkeiten für Käfer und die Möglichkeit für die Familie, das Vermögen zu diversifizieren. So haben wir also das Geld, was wir zusätzlich aus der Transaktion zu uns aufgenommen haben, haben wir investiert in unsere neue Familienholding. Und wir haben gesagt, wir möchten eine unternehmerisch agierende Familienholding schaffen, die in anderen Unternehmen investiert.
Vorab spreche ich nun mit EY-Partner Amadeus Amberg. Er beschreibt uns kurz die Unterschiede zwischen Family Holding und dem klassischen Family Office und welche Vorteile eine Family Holding hat, wenn es um das zukünftige Wachstum und das Management der verschiedenen Gesellschafterinteressen geht. Hallo Herr Amberg, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo Frau Professor Kammerlander, ich freue mich heute hier zu sein.
Herr Amberg, wir hören in letzter Zeit immer wieder von Familienunternehmerinnen und Unternehmern, die sich für eine Family Holding interessieren oder sich an einer beteiligen oder eine gründen. Warum scheint das Thema immer wichtiger zu werden?
Naja, ich denke, das liegt vor allem an zwei Dingen. Erstens daran, dass viele Unternehmen für sich erkannt haben, dass sie ihre Vermögenssituation sortieren müssen, um in Krisen wie Corona, der Finanzkrise oder natürlich auch dem Ukraine-Krieg bestehen zu können. Und insofern dient eine Familienholding insbesondere dazu, Möglichkeiten zu finden, eben Wachstum zu schaffen und das Familienvermögen durch Diversifikation zu sichern. Man will sich vielleicht auch gegen Schwankungen im Markt oder Lieferkettenproblematiken in bestimmten Branchen und anderen potenziellen Risiken absichern und vielleicht nebenbei auch noch mögliche Steuervorteile nutzen. Und zweitens, man muss sich, ich glaube, hier gerade in Deutschland bewusst machen, dass wir in Deutschland eben schon in der vierten oder fünften Familiengeneration im Unternehmen unterwegs sind. Die Anzahl der Gesellschafter also immer größer wird und meist auch schon mehrere Familienstämme am Unternehmen beteiligt sind, die leider nicht immer die gleichen Interessen verfolgen. Es bedarf also klarer Regelungen, um eben auch die Handlungsfähigkeit solcher Unternehmen über die Generationen hinaus sicherzustellen.
Herr Amberg, was ist denn jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen einem klassischen Family Office, das ja ab einer bestimmten Unternehmensgröße zu einem beliebten Tool geworden ist, und einer Family Holding?
Also das Family Office verstehe ich in erster Linie als Instrument der Vermögensverwaltung, also welches den Rahmen schafft, langfristig und bestmöglich Vermögen zum Beispiel im Kapitalmarkt oder in Immobilien anzulegen. Es geht hier also, wenn man so will, im Grunde um die Professionalisierung von Vermögensstrukturen. Die Familienholding ist eher ein Vehikel zur Bündelung und klaren Regelung von Beteiligungsstrukturen. Und sie ist sicherlich das richtige Instrument, wenn es darum geht, sich strategisch und strukturiert, nachfolgeorientiert aufzustellen und erlaubt es, sich gezielt an verschiedenen anderen Unternehmen, die oftmals eben auch nicht mit dem Stammgeschäft irgendetwas zu tun haben, zu beteiligen und so eine Risikodiversifizierung zu schaffen. Man kann mit einer solchen Familienholding aber auch andere Unternehmen oder Unternehmer einladen, sich am eigenen Unternehmen zu beteiligen, wenn sich dies aus Wachstums- und Risikosicht für beide Parteien anbietet oder eben auch neues Investitionskapital erforderlich oder gewünscht ist.
Was sollte denn eine Familie berücksichtigen, wenn sich die Frage Family Office oder Family Holding stellt?
Also ich glaube, zunächst ist nicht zwangsläufig ein Oder mit dieser Frage verbunden, denn oft gibt es in Familienstrukturen eben bewusst beides. Geht es aber primär um die langfristige Verwaltung, den Erhalt und die Mehrung des Vermögens einer Familie, dann würde ich eher auf das Family Office abstellen. Wenn es aber um die Frage von zukünftigem Wachstum geht und den Ausgleich von Interessen verschiedener Familienstämme eines Unternehmens, also um das Risikomanagement oder nur um die Nachfolgesicherung und Planung, manchmal eben auch unter Einbeziehung eines externen Managements, dann kann eine Family Holding eine spannende Möglichkeit bieten, eine Vielzahl von Aspekten und Bedürfnissen unter einem Dach zu vereinen.
Dazu braucht es aber in der Regel zwei Standbeine, nämlich einmal, dass sich alle Gesellschafter einig sind. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn sie aus verschiedenen Familienstämmen kommen. Und zweitens auch, dass genügend Kapital vorhanden ist, richtig?
Genau, also grundsätzlich stellen sich meistens zwei Fragen. Also erstens, ist das nötige Kapital vorhanden, um eben einen solchen Schritt zu gehen? Und zweitens, ob eben innerhalb oder außerhalb des Familienunternehmens diversifiziert werden soll? Also in beiden Fällen ist das Kapital, ich glaube, der spannende Treiber und der erforderliche Punkt. Das Kapital lässt sich dann eben entweder dadurch generieren, dass man Eigenkapital zuschießt, also eigene Mittel hinzuführt, die eben aber manchmal einfach nicht vorhanden sind, weil das Vermögen eben illiquide im Unternehmen investiert ist. Und man kann natürlich auch den Weg über Fremdkapital gehen, also Darlehen aufnehmen, was aber insbesondere aufgrund der Zinsen, die wir im Moment haben, eben nicht der attraktivste Weg ist. Und schließlich kann man Anteile seines eigenen Unternehmens verkaufen und damit den Gesellschafterkreis erweitern, was wir häufig insbesondere im Rahmen von Private Equity Investoren sehen. Das erfordert aber eben, weil man den Gesellschafterkreis für familienfremde Unternehmer öffnet, eine sehr gut durchdachte und auch langfristig gedachte Strategie.
Sie haben ja jetzt eben schon gesagt, dass Familienunternehmen in Deutschland oft in der dritten, vierten, fünften Generation sind, zwischen 50 und 150 Jahren oder noch älter sind. Das bedeutet meistens, dass man nicht mehr eine Handvoll Gesellschafter hat, sondern 10, 100 oder sogar auch 500 Mitgesellschafter hat, teilweise in unterschiedlichen Familienstämmen organisiert. Das kann natürlich auch einen Einfluss darauf haben, ob eine Family Holding ein gutes Konstrukt ist, richtig? Und wie geht man damit um?
Ja, absolut. Also natürlich kann und will nicht jeder Gesellschafter aktiv im Unternehmen sein und aktiv mitwirken, wie es vielleicht früher mal üblich war und quasi von Geburt an in Stein gemeißelt war. Also ich glaube, viele, insbesondere die jüngeren Generationen, haben heute ganz, ganz andere Interessen und wollen vielleicht lieber ins Ausland gehen oder sich eben Themen widmen, die überhaupt nichts mit dem Familienunternehmen zu tun haben. Daher kommt im Übrigen auch, ich glaube, etwa die Hälfte der Manager von Familienunternehmen in Deutschland mittlerweile von extern, was eben über eine Holdingstruktur einfach geregelt werden kann. Und gerade wenn, ich sag mal, die Gesellschafter ins Ausland gehen oder nur noch eine passive Gesellschafterfunktion ausüben möchten, stellen sich oft ganz andere rechtliche und steuerrechtliche Fragen, denen man mit einer Family Holding gut begegnen kann.
Nun wollen wir aber mal die Betrachtung auf die emotionalen Aspekte legen. Wir wissen ja alle, Streitigkeiten innerhalb der Gesellschafter kommen häufig vor, sei es nun über die Zukunft des Unternehmens oder zur Nachfolge. Wie sollen Unternehmerfamilien denn damit umgehen?
Also ich glaube, das Thema ist oft hochemotional, weswegen der Prozess zu einer Family Holding oft Jahre dauern kann oder vielleicht sogar manchmal gar keine Einigung erzielt werden kann. Dafür gibt es ja zum Glück Berater, die hierbei unterstützen können. Ich glaube, im Mittelpunkt sollte immer die Frage stehen, was das Beste für das Unternehmen selbst ist. Und das bedarf einer sehr sorgfältigen Planung, die eben mit einer entsprechenden Timeline rechtzeitig angegangen werden sollte.
Dankeschön. So, wir sind nun auf einige der wichtigsten Fragen zum Thema Family Holding, Family Office eingegangen. Natürlich gibt es noch unendlich viele andere Aspekte, weswegen ein Hinweis auf Beratung zu diesem Thema ganz besonders wichtig ist. Also Herr Amberg, Ihnen herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen und Hintergrundinformationen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Wie das Familienunternehmen Käfer das Problem angegangen ist und warum sich die Gesellschafter für eine Family Holding entschieden haben, das bespreche ich gleich mit Moritz Koch. Er leitet sowohl das Familienunternehmen als auch die Holding. Dazu jetzt aber erstmal unser Infoblock.
Die Firma Käfer ist seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz. Der Gründer Karl Käfer hatte sein Geschäft darauf aufgebaut, die Kühlräume von Schiffen mit Torf zu isolieren. Heute ist die Käfer SE und Co. KG die Muttergesellschaft eines Konzerns mit weltweit rund 31.000 Mitarbeitern. Der Schwerpunkt liegt auf Isolierung, Brandschutz, Oberflächen- und Industriebodenbeschichtung, Korrosionsschutz, Gerüstbau, Rückbau und Asbestsanierung. Zu den Tochterunternehmen gehören hierzulande zum Beispiel die Käfer Construction, Industrie, Schiffsausbau und Gebäudetechnik GmbHs. Das Familienunternehmen ist in 35 Ländern mit 164 Standorten aktiv und erwirtschaftet derzeit einen Jahresumsatz in Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Um zusätzliches Wachstumskapital zu erhalten, hat Käfer im letzten Jahr 50% der Firmenanteile an den Stahlproduzenten und Automobilzulieferer SMS der Familie Heinrich Weiß sowie an den schwedischen Private Equity Investor Altor verkauft. Mit dem frei werdenden Kapital konnte die Unternehmerfamilie im selben Jahr die Beteiligungsholding Währing gründen und begann, sich breiter aufzustellen und dabei voll auf Nachhaltigkeit zu setzen. Die Holding agiert hierbei nicht als Finanzinvestor, sondern bringt inhaltliche Kompetenz und die Kultur des eigenen Familienunternehmens mit ein. Währing investiert Eigenkapital daher in zentrale Felder einer nachhaltigen Wirtschaft. Dazu gehören neue Energien, Dekarbonisierung von Industrie und Verkehr, Kreislaufwirtschaft, neue Arbeits- und Wohnformen und Mitarbeitergesundheit. Alle Portfoliounternehmen sind derzeit Marktführer in ihrem Segment.
So, und jetzt begrüße ich den Vorsitzenden des Verwaltungsrats bei Käfer und den Geschäftsführer der Beteiligungsholding Währing, Moritz Koch, bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Herr Koch.
Guten Tag, Frau Kammerler, das freut mich sehr.
Sie gehören dem Käfer Gesellschafterkreis an und haben zuvor viele Jahre mittlere und große Unternehmen bei ihrer Digitalstrategie beraten. Seit 2017 sind Sie der gewählte Sprecher der Familie und seit 2018 Vorsitzender des Verwaltungsrats bei Käfer. Sie gehören zur dritten Generation des Familienunternehmens. Ist das so richtig?
Das ist richtig.
Mehrere Familienstämme, das bringt oft große Herausforderungen mit sich, wenn es um Entscheidungen für das Unternehmen geht. Abstimmungsprozesse verlaufen vermutlich nicht immer konfliktfrei. Oder wie ist das bei Ihnen?
Ja, wir haben da verschiedene Phasen durchlebt in der Familie. Wir haben uns ja sehr langfristig an einem Generationenübergang befunden zwischen der zweiten und der dritten Generation, ursprünglich sogar initiiert über die erste Generation. Und wenn so ein Generationenübergang über die Jahre stattfindet, gibt es verschiedene Phasen, in denen auch verschiedene Formen von Konflikten auftreten können und die dann behandelt werden müssen. Und so war es auch bei uns, dass im Übergang von der, besonders von der zweiten auf die dritte Generation, auch einige Themen zu bearbeiten waren. Wir haben uns dann professionellen Rat gesucht und heute haben wir einen ganz anderen Zustand als beispielsweise vor 5 oder 10 Jahren.
Wie sieht es denn bei Ihnen aus mit Stammesthemen und was ist Ihre Aufgabe? Kümmern Sie sich auch um die Familie? Wie ist das bei Ihnen geregelt?
Wir haben uns vor 5 Jahren entschieden, das Konzept der Stämme fallen zu lassen. Wir haben festgestellt, das Konzept der Stämme führt uns eher auseinander als zueinander. Es facht eher potenzielle Konflikte an, als dass es für Ordnung sorgt. Ursprünglich hatten wir uns dem Stammeskonzept unterworfen, weil uns gesagt wurde, das würde uns Ordnung geben. Wir haben hinterher festgestellt, wir brauchen ein anderes Ordnungsprinzip in der Familie. Wir brauchen eher eine Führung der Familie, einen Repräsentanten, der auch als Projektleiter für die Projekte der Familie agiert, gemeinsam die Themen voranbringt. Und so haben wir vor 5 Jahren einen Sprecher gewählt, der für alle Familienmitglieder steht, über alle Stämme hinweg. Und dieser Sprecher bin ich. Und ich habe dieses Amt jetzt seit 5 Jahren inne und habe seitdem auch schon einiges im Auftrag und in enger Abstimmung mit der Familie, mit allen Stämmen, mit allen Mitgliedern, weil Stämme haben wir ja gar nicht mehr, bewegen können. Das ist eine schöne Aufgabe.
Das glaube ich sofort. Aber wie ist denn die ursprüngliche Idee bei den Stämmen aufgenommen worden und wie dann auch im Unternehmen? Also sahen das alle positiv oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, wir hatten vorher einige Jahre dieses Konzept der Stämme verfolgt, wie das ja auch viele andere Familien tun. Und wir hatten uns da auch so einigermaßen eingelebt. Ja, es gibt dann so bestimmte Praktiken, wie man das so macht. Es gibt dann so Stammesvorabstimmungen. Wie wollen wir denn uns dazu jetzt verhalten und so weiter? Und am Ende haben wir aber festgestellt, dass das Individuum bei uns in der Meinungsfindung und der Meinungsbildung stärker ist als dieses Prinzip der Stämme. Und so war es so, dass es für uns selbst auch eine Erleichterung war, diese Stammesabstimmungen nicht mehr zu brauchen. Gleichzeitig war am Anfang die Frage, schaffen wir es denn, uns durch eine Person repräsentieren zu lassen? Und ich glaube, die Familie hat schnell festgestellt, weil wir das auch sehr intensiv diskutiert haben, dass wir das schaffen. Aber auch unsere anderen Ansprechpartner im Unternehmen und auch außerhalb des Unternehmens, die waren dann erstmal verwirrt, dass wir ja nun ganz anders kommunizieren. Die konnten das ja auch gar nicht mehr so bespielen, das mit den Stämmen, dass man mal mit dem einen spricht, mal mit dem anderen spricht und vielleicht sogar, ja, vielleicht daraus einen kleinen Vorteil zieht. Das war dann auf einmal gar nicht mehr möglich. Aber es ist auch auf der Ebene schnell adaptiert worden und der Vorteil wurde dann allen sehr zügig sichtbar, dass es viel besser ist, wenn die Eigentümer mit einer Stimme sprechen, wenn damit auch die ganze Komplexität der Eigentümer für das Management viel einfacher wird und wir damit viel direkter, viel besser geradeaus auch die Zukunft in Angriff nehmen konnten.
Ja, auch aus Forschungssicht würde ich sagen, das ist ein wichtiger Schritt in Richtung modernes Familienunternehmertum gewesen. Aber Sie sind ja dabei nicht stehen geblieben, sondern im nächsten Schritt haben Sie dann sogar den Gesellschafterkreis für Externe geöffnet. Und wir wissen, viele Familienunternehmen scheuen vor diesem Schritt zurück. Weshalb war das aus Ihrer Sicht für Käfer erforderlich?
Ja, wir standen vor ungefähr 5, 6 Jahren vor der Herausforderung, dass in den internationalen Märkten, also Käfer ist heute in über 30 Märkten aktiv, und hat auch internationale Wettbewerber. Und dass in diesen internationalen Märkten durch die internationalen Wettbewerber ein gewisser Druck in unsere Richtung aufgebaut wurde, weil unsere Wettbewerber durch mehr Kapital einfach schneller wachsen konnten als wir als deutsches Familienunternehmen mit den typischen Restriktionen, die restriktives oder begrenztes Eigenkapital einer Eigentümerfamilie mit sich bringt. Und so wuchs zum Beispiel unser französischer Wettbewerber relativ flott an uns vorbei, hat auch einige Akquisitionen gemacht, die wir sonst auch gerne gemacht hätten, aber wir hatten das Kapital nicht, er hatte das. Und Vesane wurde immer stärker, wurde auch immer profitabler und auch unser amerikanischer Wettbewerber zum Beispiel, der war auch relativ stark gewachsen durch Private Equity. Und wir haben uns dann überlegt, wollen wir jetzt diesen Weg weiterführen? Wollen wir quasi zweite, dritte Geige international spielen, vielleicht sogar vierte Geige? Oder wollen wir eigentlich uns in eine andere Position bringen, wenn es darum geht, die Stärke, die eigentlich in dem Unternehmen steckt, auch international ausspielen zu können mit der richtigen Kapitalbasis? Und wir haben dann den Weg gesucht, dass wir gesagt haben, wir wollen wieder eine stärkere Präsenz in den Märkten machen. Wir wollen auch die Marke Käfer stärker etablieren. Wir wollen unsere Leistungsfähigkeit, unsere Leistungsbereitschaft, auch die Qualität des Unternehmens anders in den Märkten repräsentieren. Dafür brauchen wir mehr Kapital. Das Kapital haben wir als Familie nicht. Und wir sind dann den Weg gegangen zu sagen, dann beschaffen wir uns Kapital, um genau diesen Schritt tun zu können für das Unternehmen. Und dazu kam bei uns die Überlegung, dass wir noch weitere Ziele hatten, aber da sprechen wir bestimmt gleich separat nochmal.
Genau. Ja, das Thema Kapitalbedarf ist ein Thema, über das wir mit vielen Familienunternehmen derzeit sprechen. Häufig kommen dann auch Meinungen auf, wie entweder, dass es in so einem Fall vielleicht auch besser ist, das Unternehmen zu verkaufen, oder aber, dass man Finanzmittel von der Bank aufnehmen sollte, um solche Wachstums- und Diversifikationsmöglichkeiten zu finanzieren. Das sind beides Wege, die Sie nicht gegangen sind, sehr wahrscheinlich mit sehr gutem Grund nicht gegangen sind. Aber vielleicht können Sie da Ihre Gedanken zu mit uns teilen.
Sehr gerne. Also wir hatten in den Jahren davor, und das ging schon viele Jahre, ich kann mich erinnern, das war in den 2000ern, da haben wir das erste Mal Mezzaninkapital aufgenommen. Und das war damals schon für einen Wachstumsschritt, den wir vor uns hatten und den wir gemeinsam mit den Banken und gestützt durch unser Eigenkapital nicht mehr alleine schaffen konnten und wir brauchten damals schon eine Erweiterung der Eigenkapitalbasis. Und damals haben wir auf Mezzanin-Kapital zurückgegriffen. Das haben wir einige Jahre behalten, das ist auch alles gut gelaufen und wir haben es dann zurückgezahlt. Und dann kam später ein weiterer Expansionsschritt, da brauchten wir wieder zusätzliches Kapital, da haben wir wieder Mezzanin-Kapital aufgenommen, weil es ja das erste Mal auch gut funktioniert hatte. Und dann ist das Unternehmen immer weiter gewachsen, aber auch das mit dem Mezzanin-Kapital reichte irgendwann nicht mehr, um einfach diesen Wachstumsambitionen auf der Kapitalseite etwas entgegenzusetzen. Und dann sind wir 2018, haben wir dann die Finanzierungsbasis des Unternehmens durch eine Anleihe erweitert. Das war auch mein erstes Projekt im Wesentlichen als Sprecher der Familie, diese Herausgabe einer Anleihe und die Platzierung an den Märkten. Und das war ein großes Projekt auch für mich persönlich, hat auch viel Spaß gemacht, aber war auch voller neuer Herausforderungen. Aber auch mit dieser Anleihe war uns eigentlich immer klar, dass die eigentliche Knappheit auf der tatsächlichen Eigenkapitalseite war, um dieses Wachstum zu finanzieren. Und so haben wir eigentlich über die Jahre, und wir haben noch einige andere Finanzierungsinstrumente ebenfalls eingesetzt. Ich hatte das Gefühl, irgendwann, wir haben dann auch bald alle eingesetzt, die der Markt zur Verfügung hat. Nur eins hatten wir immer nicht eingesetzt. Und das war die Erweiterung der Eigenkapitalbasis. Und das war damit das letzte Puzzlestück, was wir für uns erschließen mussten. Und das ist natürlich für eine Unternehmerfamilie auch der schwierigste. Weil man muss dann die Alleininhaberschaft des Familienunternehmens aufgeben und auf der Eigenkapitalseite Partner an Bord nehmen, die dann ja auch das ganze Gefüge verändern. Und ich muss auch sagen, wir waren, glaube ich, auch erst durch diese Veränderung der Eigentümerstruktur, dass wir eben nicht mehr jeder Stamm oder jeder Gesellschaft da ganz individuell repräsentiert waren, sondern wir hatten eben eine Stimme und dadurch waren wir überhaupt in der Lage, eine zweite Stimme hinzuzugewinnen. Weil wenn wir jetzt alle, jeder mit seiner eigenen Stimme gesprochen hätten und da wäre noch ein weiterer dazu gekommen, das wäre immer bunter geworden in der Gesellschafterversammlung. Und so haben wir eigentlich die richtigen Voraussetzungen vorher geschaffen mit der Konsolidierung der Gesellschafterstimmen gegenüber dem Unternehmen und hatten uns so faktisch vorbereitet für die Aufnahme von Eigenkapital, obwohl das gar nicht der Plan gewesen war. Und dann sind wir diesen Schritt gegangen, weil wir, wie ich schon gesagt habe, alle anderen Instrumente schon ausgeschöpft haben.
War das schwierig, die Familie von diesem letzten Schritt zu überzeugen?
Also das war ein langer Vorbereitungsprozess. Und auch da haben wir uns als Familie begleiten lassen, weil man musste auch ein bisschen mit Wunschvorstellungen, die man bis dahin in der Familie geteilt hat, miteinander immer wieder diskutiert hat, auch aufräumen. Wir hatten natürlich immer die romantische Vorstellung, wie andere Unternehmerfamilien auch, wir schaffen das ganz allein. Ja, wir sind gut genug, das Unternehmen ist gut genug, das passt schon, wir kriegen das hin, wir müssen nur immer sparsam sein, wir müssen auch zurückhaltend sein mit der Dividende und so. Und dann kriegen wir das zusammen, das Geld, was wir brauchen für das Wachstum. Und wir haben dann aber einfach festgestellt, dass das nicht reichte. Und dieser Prozess, dieser Erkenntnis, der war einigermaßen schmerzhaft, dass es einfach immer nicht reichte, um einfach unseren Ambitionen und den Ambitionen des Managements gerecht zu werden. Und dann kam auch noch Corona dazwischen. Das war auch nicht die leichteste Phase für uns in der Familie und auch für das Unternehmen. Und wir haben dann gesagt, auch um unserer Verantwortung als Gesellschafter gerecht zu werden, müssen wir diesen Schritt gehen und unsere Kapitalbasis erweitern. Wir tun damit viel Gutes. Wir schaffen damit Stabilität. Wir schaffen damit neue Wachstumsmöglichkeiten. Wir schaffen damit auch Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter im Unternehmen. Und wir schaffen eben sogar die Möglichkeit, uns als Unternehmerfamilie weiterzuentwickeln, aufs nächste Level zu klettern quasi. Und somit haben wir diese Fessel des limitierten Eigenkapitals dann letztlich beseitigen können. Aber es hat, ich würde sagen, ja, schon bestimmt 2 Jahre gedauert, dieser Erkenntnisprozess, bis wir dann handlungsfähig waren. Und als wir dann handlungsfähig waren, dann konnten wir auch wirklich das Ganze umsetzen und auch mit Kraft umsetzen, weil wir dann sortiert waren. Aber wir haben diese Zeit vorher gebraucht und ich würde auch jeder anderen Familie immer raten, sich diese Zeit zu nehmen.
Sie haben dann ja auch keine halben Sachen gemacht, sondern tatsächlich 50% externe Gesellschafter mit hineingeholt. Das ist ungewöhnlich. Viele Familienunternehmen geben ja erstmal eine Minderheit ab. Wie schwierig war das für Sie und war das von Anfang an auch klar, dass Sie die Hälfte der Entscheidungsmacht abgeben würden?
Nein, das war nicht klar. Also wir hatten das auch an sich nicht so vor. Vom Prozess her war es so, dass wir, also nach diesem längeren Prozess, von dem ich berichtet habe, uns klar wurden, wir brauchen jetzt signifikant Eigenkapital, damit wir auch jetzt nicht so kleckerweise da vorangehen, sondern wir hatten ja auch gegenüber dem internationalen Wettbewerb etwas aufzuholen. Insofern, wir wollten schon einen ordentlichen Schritt machen, haben dann Hochrechnungen gemacht und uns war klar, wir würden wohl mindestens 30% der Unternehmensabteile abgeben müssen. Und aus dieser Erkenntnis heraus haben wir dann überlegt, gibt es auch andere Szenarien? Zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, mehr als die Hälfte abzugeben, um noch schneller wachsen zu können. Wollen wir das? Und das war uns nicht mehr so recht, weil dann hätten wir die quasi Führungsrolle der Unternehmerfamilie abgeben müssen. Also haben wir gesagt, das ist kein präferiertes Szenario. Und wir haben gleichwohl dieses Szenario auch untersucht. Ich habe auch Gespräche geführt, die in diese Richtung gehen. Aber am Ende wurde uns klar, das ist nicht das Szenario. Im reinen Minderheitsszenario gibt es aber auch einige Nachteile. Weil in der Größenordnung, in der wir sind, hat man dann einen substanziellen Private Equity Partner und der fordert auch bestimmte Rechte ein. Und diese Rechte sind auch für eine Unternehmerfamilie nicht einfach einzuräumen. Das ist sehr anders, was dann auch ein Private Equity Partner aus der Minderheit heraus einfordert, berechtigterweise einfordert. Und wir haben dann auf den Vorschlag unseres heutigen Kapitalpartners, das sind eigentlich zwei Unternehmen, also unserer heutigen Kapitalpartner, SMN und Altor, dann dieses Konzept der unternehmerischen Partnerschaft auf Augenhöhe mit 50-50 in Erwägung gezogen. Das war uns erstmal nicht so recht, ehrlicherweise, weil wir sagten, das wollten wir ja so gar nicht. Wir wollten ja eigentlich nur die Minderheit abgeben und nicht eine gleichberechtigte Partnerschaft einräumen. Aber nach längerer Abwägung der Vor- und Nachteile und auch der durchaus gewinnenden Worte desjenigen, der sich das Konzept überlegt hat, haben wir dann am Ende gesagt, nein, das macht doch Sinn. In dieser ganz speziellen Konstellation, genau mit diesen Partnern, die wir hier an Bord bekommen, ist es dann doch am Ende sinnvoll, diese 50-50 Partnerschaft einzuräumen. Und so haben wir uns dann letztlich dafür entschieden.
Spannend. Wie hat sich denn Käfer seitdem entwickelt? Also jetzt, wo genügend Kapital für Wachstum und Diversifikation zur Verfügung stand, was ist in den letzten Jahren passiert?
Ja, da muss man sagen, unser Geschäft entwickelt sich jetzt nicht stürmisch. Ja, also wir haben das zusätzliche Eigenkapital jetzt seit einem Jahr im Unternehmen und im Industriedienstleistungsgeschäft passiert in einem Jahr gar nicht so wahnsinnig viel. Insofern im Moment zehren wir noch davon, dass wir aus der Phase nach Corona und verbunden mit diesem Eigenkapitalprozess und allem, was wir damals initiiert haben, einige Dinge auf den Weg gebracht haben, die sich jetzt gerade zu voller Wirkung entfalten. Aber es sind jetzt auch schon die ersten Schritte aus den, ich sag mal, Transformationsprojekten, die aus der zusätzlichen Bereitstellung von Eigenkapital heraus möglich wurden, jetzt auch schon langsam sichtbar. Die werden aber erst in den nächsten Jahren umso stärker sichtbar werden. Wir haben zum Beispiel, als unsere Kapitalpartner an Bord kamen, zunächst mal über unseren Verwaltungsrat nachgedacht. Wie ist der eigentlich optimal zu besetzen? Wie können wir noch mehr Kompetenzen an Bord kriegen, um zukünftiges Wachstum auch konzeptionell und von der Governance her richtig abzubilden? Und dann haben wir also als erstes uns mit dem Verwaltungsrat beschäftigt und den sehr schnell neu konstituiert. Im nächsten Schritt haben wir uns überlegt, wie muss unser Management aussehen, um diesen zukünftigen Pfad auch zu gestalten, getrieben über den Verwaltungsrat, den wir nun gerade neu eingerichtet hatten. Das heißt, auch diesen Schritt, das Management-Team weiterhin zu entwickeln, sogar etwas zu vergrößern für zukünftiges Wachstum, das haben wir als nächstes gemacht. Das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Dann haben wir mit dem neuen Management-Team gemeinsam die Strategie neu formuliert und erweitert. Und auch diesen Schritt haben wir relativ zügig abgeschlossen. Das war dann ungefähr vor einem halben Jahr, haben wir die neue Strategie beschlossen. die wir auch ganz neu diskutiert haben, auch viel interaktiver mit dem großen Verwaltungsrat diskutiert haben. Und diese Strategie ist jetzt in Umsetzung. Und wir sehen auch schon die ersten Früchte, dass wir uns sehr aktiv mit der Weiterentwicklung in bestimmten Märkten, mit einer ausführlicheren M&A-Pipeline, mit zusätzlichen Akquisitions- und Wachstumsmöglichkeiten auseinandersetzen können und auch mit einigen Maßnahmen zur Steigerung der Unternehmensprofitabilität. Weil im Dienstleistungsbereich ist immer wichtig, dass man profitabel wächst. Und deswegen sind Wachstum und Profitabilität gehen immer ganz eng Hand in Hand.
Dankeschön. Nun möchte ich den Blick von Käfer auf die Währing Familienholding lenken. Seit 2022, also knapp anderthalb Jahren, leiten Sie ja als Geschäftsführer die neue Holding. Auf der anderen Seite haben Sie mal gesagt, ein Family Office wäre Ihnen zu langweilig. Warum und was machen Sie stattdessen in der Familienholding?
Ja, auch die Frage möchte ich gerne beantworten. Ich muss da ein kleines bisschen noch ausholen, um die Verknüpfung zu den Themen, die wir vorher besprochen haben, herzustellen. Also als wir diese Kapitalerhöhung bei Käfer durchgeführt haben, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich mehr als Kapital für Käfer gewinnen. Wir wollen dann eigentlich auch Kapital für die Diversifizierung des Unternehmensvermögens der Familie hinzugewinnen. Und so war die Transaktion, die wir bei Käfer durchgeführt haben, hatte eigentlich zwei Ziele, nämlich die Erhöhung des Eigenkapitals und die Schaffung neuer Entwicklungsmöglichkeiten für Käfer und die Möglichkeit für die Familie, das Vermögen zu diversifizieren. So haben wir also das Geld, was wir zusätzlich aus der Transaktion zu uns aufgenommen haben, haben wir investiert in unsere neue Familienholding. Und bevor wir das alles gemacht haben und auch bevor wir uns dann sicher sein konnten, dass das Geld tatsächlich in der Holding ankommt, haben wir uns damit beschäftigt, was wollen wir denn eigentlich mit so einer Holding machen? Was ist uns denn wichtig? Damit auch jedes einzelne Mitglied unserer Unternehmerfamilie daran auch partizipieren möchte. Und wir haben gesagt, wir möchten eine unternehmerisch agierende Familienholding schaffen, die in anderen Unternehmen investiert. Wir haben nicht gesagt, dass wir ein breit diversifiziertes Portfolio machen wollen, wie das ein typisches Family Office macht, mit Anleihen und mit Aktien und mit Immobilien und ein bisschen Private Equity und Venture Capital und solchen Sachen, sondern wir haben gesagt, wir wollen eigentlich nur unternehmerisch tätig sein. Wir wollen eben keine Anleihen machen, keine Aktien, keine Immobilien und auch kein Private Equity und kein Venture Capital, sondern wir wollen nur Direktinvestitionen machen in Unternehmen. Und wir haben auch gesagt, dass wir mit dem Geschäft, wie es Käfer heute macht, wo es viel um klassische Industrie geht, viel um klassische Kraftwerke, um Raffinerien, um Chemiefabriken, um Schiffe und ähnliches. Wir haben gesagt, wir wollen was Moderneres machen. Wir wollen was Zukunftsträchtigeres machen. Wir wollen uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Wir wollen uns mit erneuerbaren Energien beschäftigen. Wir wollen uns mit der Dekarbonisierung der Wirtschaft beschäftigen, mit Circular Economy, mit diesen ganzen, ich sag mal, nachhaltigen, grünen Trendthemen. Und wir wollen dort unternehmerische Beteiligung machen. Und genauso haben wir Währing aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen in diesen Bereich investieren, wir wollen direkt in die Unternehmen investieren, wir wollen direkt wieder mit Eigentümern, mit Miteigentümern, teilweise mit Gründern zu tun haben. Wir wollen dort auch in der Steuerung der Unternehmen über eine Rolle im Beirat oder Aufsichtsrat auch involviert sein. Und so haben wir das tatsächlich aufgebaut und so haben wir es jetzt auch auf die Reise geschickt. Seit einem Jahr haben wir jetzt angefangen, Währing wirklich aufzubauen. Vor einem Jahr ungefähr haben wir Kapital dafür bekommen aus der Transaktion. Wir haben jetzt im ersten Jahr schon 5 Beteiligungen gemacht. Gerade vor anderthalb Wochen haben wir die 5. gemacht. Das ist also ein sehr aktives und lebendiges Geschäft und macht uns als Familie viel Freude. Und auf der emotionalen Seite ist es auch so, dass wir dadurch viel hinzugewonnen haben. Wir mussten ja Anteile bei Käfer abgeben. Das hat uns nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es war eine rationale Entscheidung, es war keine emotionale Entscheidung. Und hier durch die Gründung von Währing und die ganzen Beteiligungen an den neuen Unternehmen haben wir auch als Familie auch einen emotionalen Benefit. Das macht uns richtig neue Freude und lädt uns auch als Unternehmerfamilie über die Generationen hinweg ganz neu auf. Ist also ein echter Zugewinn.
Schön. Also ich höre sehr viele Diskussionen, sehr viel Zeit, die auch in Entscheidungen geflossen ist. aber auch eine sehr erfolgreiche Geschichte. Was würden Sie denn aufgrund Ihrer Erfahrungen anderen Unternehmerfamilien raten, auch vor allem in Bezug auf eine Family Holding?
Also für uns war in dem Bereich der Gründung dieser Familienholding sehr wichtig, dass wir uns im Grundsatz darüber verständigen, welches Ziel wir mit der Gründung dieser Holding und mit der Ausgestaltung dieser Holding erreichen wollen, gemeinsam. Ohne ein Konzept zu haben, was die Holding tun soll, wie sie es in etwa tun soll und so weiter, hätten wir sie nicht gründen sollen. Also Holding an sich ist ja ein ganz generischer Begriff. Da steht ja nichts dahinter. Das ist ja irgendwie, Holding hat irgendwie was mit Halten zu tun. Ja, was denn halten? Was überhaupt aufbauen? Wofür das Ganze? Da sind dann ja auch viele Entscheidungen wiederum mit verbunden. Wenn man da jetzt also Investitionsentscheidungen trifft, da kann man sich bei jeder Einzelentscheidung auch in die Haare kriegen. Das kann also neuer Zündstoff für innerfamiliäre Konflikte sein. Und das wollten wir genau nicht schaffen, weil wir hatten ja in den Jahren davor auch durchaus mal Konflikte miteinander auszuhalten. Und wir wollten nicht neuen Treibstoff für Konflikte mit dieser Holding schaffen. So, und deswegen haben wir uns, wie wir das eigentlich ja immer machen, ich habe es ja auch in den anderen, bei der Behandlung der anderen Themen schon gesagt, wir haben uns dafür Zeit genommen. Und wir haben uns dafür auch eine professionelle Beratung an die Seite genommen, die uns geholfen hat, ein Konzept für diese Holding zu entwerfen. Und genauso würde ich es auch an jeder anderen Familie empfehlen, dass man sich wirklich überlegt, wenn es den Wunsch gibt, gemeinsam mehr zu tun, als in dem Einfamilienunternehmen tätig zu sein, sondern darüber hinaus ein Portfolio aufzubauen, dann sollte die Stoßrichtung und die Zielrichtung beim Aufbau dieses Portfolios miteinander besprochen, diskutiert und auch schriftlich vereinbart sein. Wir haben dann zum Beispiel für die Holding ein sogenanntes Investment-Memorandum geschrieben. Ich wusste gar nicht, dass sowas so heißt, aber ich habe jetzt gelernt, auch andere Holdings haben sowas. Das ist 4 Seiten lang, also gar nicht so fürchterlich lang. Aber es ist sehr substanziell und vor allen Dingen substanziell war die Vorbereitung des Ganzen. Das Papier ist das eine, aber die Frage ist, wie ist der Einzelne dabei eingebunden gewesen, dieses Papier zu entwickeln? Das war der wichtigere Prozess als das reine Schreiben des Papiers. Und über diesen Prozess der Konzeption der Holding und nachher auch der Dokumentation der Ergebnisse haben wir diese neue Holding geschaffen, die jetzt auch inhaltlich ausgekleidet werden kann, die für die Familie einen klaren Rahmen definiert und für die Operativen in der Holding, für das Team, und ich bin ja Teil des Teams, eine klare Guidance gibt, wo wir es entwickeln sollen und wollen, aber auch viele Freiheitsgrade gibt, wie wir es im Detail denn nun machen, weil der Rahmen klar ist und im Detail kann es ausgestaltet werden.
Gut, herzlichen Dank. Vorbereitung, Partizipation und das richtige Level an Detailgrad zu treffen, das sind sehr wichtige Punkte. Ja, ich danke Ihnen sehr, Herr Koch, für das Teilen von dieser wirklich spannenden Unternehmens- und Familiengeschichte und wünsche Ihnen noch viel Erfolg für die Zukunft. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Kammerlander. Dankeschön.
Und das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Es grüßt Sie ganz herzlich Ihre Nadine Kammerlander.